Pferde, wenn ihr die mal vor Augen habt, haben ihre Augen sehr weit außen am Kopf. Und das bringt bei Kutsch- oder Rennpferden einige Probleme mit sich, denn die Pferde stehen immer in der Gefahr, nach links oder nach rechts zu gucken und abgelenkt zu sein von dem, was um sie herum passiert. Und als Lösung für dieses Problem hat man etwas erfunden und das nennt sich Scheuklappen. Ja, dann werden hier Scheuklappen befestigt und dann wird der Blick nach rechts und nach links eingeschränkt, damit man wirklich nur noch geradeaus guckt und nicht mehr darauf reagiert, was um einen herum passiert. Solche Scheuklappen sind aber allerdings keine Erfindung der antiken Völker oder Kulturen, sondern Scheuklappen existieren bereits seit dem Sündenfall. Als Menschen sind wir nämlich in der Lage, ebenfalls Scheuklappen aufzusetzen, nur haben diese Scheuklappen bei uns Menschen einen anderen Namen, nämlich ein falsches Gottesbild. Und wir werden heute in Ruth 1, 6 bis 22 sehen, dass eine große Auswirkung eines falschen Gottesbildes Selbstmitleid ist und wie wir als Kinder Gottes damit umgehen sollen. Und dazu werden wir uns Ruth 1, 6 bis 22 anschauen. Ihr könnt das gerne schon mal aufschlagen. Und wir werden uns drei Punkte anschauen und kurz ein paar Worte zur Gliederung. Ihr werdet merken, dass wir den Text nicht von Vers 6 bis 22 durchgehen, sondern wir werden den Text quasi von innen nach außen anschauen, weil man sieht in diesem Text, wie dieser Text eingebettet ist, Vers 6 und Vers 22, wie Gott die Familie von Naomi versorgt. Dann sieht man in der nächsten Ebene, wie Naomi sich immer wieder über ihr Leid beklagt. Und in der Mitte von dem ganzen Abschnitt hat man diese große, wunderbare Aussage von Ruth. Und deswegen haben wir eine etwas kompliziertere Gliederung. Also wir haben als erstes die Diagnose, ein verzerrtes Gottesbild, die Verse 7 bis 13 und die Verse 19 bis 21. Dann haben wir den Ausweg als zweiten Punkt, Gottvertrauen, die Verse 14 bis 18, das ist quasi die Mitte. Und als drittes haben wir das Fundament, nämlich Gottes Souveränität, die Verse 6 bis 22, 6 und 22, die den ganzen Abschnitt einbetten. Und als erstes möchte ich nun mit euch den Text lesen. Bitte schlagt auf Ruth 1, die Verse 6 bis 22. Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus den Gebieten oder Feldern von Moab zurück, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sich seinem Volk zugewandt habe, um ihnen Brot zu geben. Und sie zog aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und sie zogen des Weges, um in das Land Juda zurückzukehren. Da sprach Naomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht, kehrt um, jede zum Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise Güte an euch, so wie ihr sie an den Verstorbenen und an mir erwiesen habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie. Und sie erhoben ihre Stimmen und weinten. Und sie sprachen zu ihr: Doch, wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Und Naomi sprach: Kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Habe ich noch Söhne in meinem Leib, dass sie euch zu Männern werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, denn ich bin zu alt, um einem Mann zu gehören. Wenn ich spräche, ich habe Hoffnung, wenn ich selbst diese Nacht einem Mann angehören würde und sogar Söhne gebären sollte, wollt ihr deshalb warten, bis sie groß würden? Wollt ihr euch deshalb verschließen, um keinem Mann anzugehören? Nicht doch, meine Töchter. Denn mir ergeht es viel bitterer als euch. Denn die Hand des Herrn ist gegen mich ausgegangen. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten wieder. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber hing ihr an. Und sie sprach: Siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihren Göttern zurückgekehrt. Kehre um deiner Schwägerin nach. Aber Ruth sprach: Dringe nicht in mich, dich zu verlassen, um hinter dir umzukehren. Denn wohin du gehst, will ich gehen, und wo du weilst, will ich weilen. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich sterben, und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll scheiden zwischen mir und dir. Und als sie sah, dass sie fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. Und so gingen beide, bis sie nach Bethlehem kamen. Und es geschah, als sie nach Bethlehem kamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung und sie sprachen, ist das nicht Naomi? Und sie sprach zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Naomi? Da der Herr gegen mich gezeugt und der Allmächtige mir Übles getan hat. Und so kehrte Naomi zurück und Ruth, die Moabiterin, ihre Schwiegertochter mit ihr, die aus den Gebieten von Moab zurückkehrte. Und sie kamen nach Bethlehem beim Beginn der Gerstenernte. Wir haben in der ersten Predigt gesehen, was der Familie von Naomi alles zugestoßen ist. Sie sind in der grausamen Zeit der Richter während einer Hungersnot nach Moab geflohen. Dort hat Naomi ihren Ehemann und ihre beiden einzigen Söhne verloren und war nun allein mit ihren zwei Schwiegertöchtern Ruth und Orpa. Und wir haben in der ersten Predigt festgestellt, dass man als Leser, besonders mit einem jüdischen Hintergrund, hier feststellen könnte, dass alles, was Naomi und ihrer Familie passiert ist, eine Strafe von Gott ist. Gleichzeitig haben wir aber gesehen, dass es aus Gottes Perspektive das komplette Gegenteil war. Er hat nämlich dafür gesorgt, dass Ruth, eine Moabiterin, die nicht einmal zum Volk Israel gehören durfte, die keine Gemeinschaft mit dem Volk Israel haben durfte, Teil des Volkes sein durfte und als Glaubensvorbild für ganz Israel gedient hat und sogar die Vorfahren des großen König Davids und des Messias wurde. Damit hat Gott deutlich gemacht, dass es ihm eben nicht auf die Herkunft ankommt, sondern darauf, dass Menschen ihm im Glauben vertrauen. Aber der Weg vom Glauben zum Schauen, der bringt oft einige Hürden mit sich. Und nicht selten kommt es vor, dass wir Gott aus den Augen verlieren und mit Scheuklappen durch die Welt laufen. Und genau das war bei Naomi der Fall. Und das führt uns zum ersten Hauptpunkt, nämlich die Diagnose, ein verzerrtes Gottesbild. Der Text hier beginnt damit, dass Naomi erfährt, dass Gott sich seinem Volk wieder zugewandt hat. Also zieht sie mit ihren beiden Schwiegertöchtern los nach Juda. Und während sie auf dem Weg sind, lesen wir hier in Vers 8 die allerersten Worte, direkten Worte in diesem Buch Ruth, nämlich von Naomi, nachdem die Männer gestorben sind und während sie auf dem Weg nach Bethlehem sind. Da lesen wir, da sprach Naomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern, geht, kehrt um, jede zum Haus ihrer Mutter, der Herr erweise Güte an euch, so wie ihr sie an den Verstorbenen und an mir erwiesen habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie, also zum Abschied quasi, und sie erhoben ihre Stimme und weinten. Naomi macht hier etwas ganz Interessantes. Naomi drängt ihre beiden Schwiegertöchter nicht mit ihr zu gehen. Ja, sie bekräftigt, geht, kehrt um. Und sie wünscht ihren beiden etwas sehr Nobles. Sie wünscht ihren beiden Töchtern, dass der Gott Israels ihnen Güte erweise. Und wenn man das so beim ersten Mal lesen liest, dann denkt man, das ist ein guter Wunsch, das wünsche ich meinen Kindern auch. Aber was meint Naomi damit, dass der Herr ihren Töchtern Güte erweisen soll? Wenn man Vers 9 mit dazu nimmt, dann definiert Naomi selbst, was sie darunter versteht, wenn Gott jemandem Güte erweist. In Vers 9 sagt sie, dass sie Ruhe finden, jede im Haus ihres Mannes. Das versteht Naomi darunter, dass Gott ihnen Güte erweisen soll. Und dieser Wunsch von Naomi für ihre beiden Töchter ist überhaupt nichts Ungewöhnliches zu der Zeit. Ja, die Frauen damals, das wissen wir ja mittlerweile, waren absolut abhängig von einem Mann, der für sie sorgt. Auf der anderen Seite gibt Naomi hier uns einen interessanten Einblick in ihr Herz und in ihr Gottesbild. Für Naomi bedeutet die Güte Gottes, dass sie einen Versorger haben, dass sie heiraten und somit glücklich werden. Das versteht Naomi darunter, dass sie zu ihren Töchtern sagt, der Herr erweise Güte an euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Und jetzt müssen wir einmal umgekehrt denken. Naomi hat vor kurzem ihren Ehemann und ihre beiden Söhne verloren. Sie hat vor kurzem ihre einzigen Versorger verloren. Was sagt Naomi indirekt hier über Gott aus? Naomi sagt hier indirekt aus, dass Gott ihr gegenüber nicht mehr gütig ist. In Naomis Kopf ist sie von Gott verworfen. Bei ihr gibt es keine Güte mehr zu finden. Und die Töchter sind besser dran, wenn sie zurückgehen nach Moab, wenn sie zurück in das Haus ihrer Mutter kehren und dort heiraten und einen Mann finden. Noch deutlicher wird es, nachdem Ruth und Orpa sich dagegen wehren, das erste Mal, also es ist hier ein Dialog, und trotzdem mit Naomi ziehen wollen. Schaut mal ab Vers 11. Und Naomi sprach: Kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Habe ich noch Söhne in meinem Leib, dass sie euch zu Männern werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, geht, denn ich bin zu alt, um einem Mann anzugehören. Wenn ich spräche, ich habe Hoffnung, wenn ich selbst diese Nacht einem Mann angehören würde und sogar Söhne gebären sollte. Wollt ihr deshalb warten, bis sie groß würden? Wollt ihr euch deshalb verschließen, um keinem Mann anzugehören? Nicht doch, meine Töchter, denn mir ergeht es viel bitterer als euch, denn die Hand des Herrn ist gegen mich ausgegangen. Naomi betont noch einmal: Kehrt um, meine Töchter. Sie stellt all diese rhetorischen Fragen: Warum sollten sie überhaupt mit mir gehen? Und wenn man diese rhetorischen Fragen einmal anschaut, dann dreht sich jede einzelne Frage darum, ob sie einen Versorger haben oder nicht. Das versteht Naomi unter der Güte Gottes. Ja, sie ist alt, sie hat keine Söhne in ihrem Leib. Und selbst wenn sie noch einmal heiraten würde, dann würde es keinen Sinn machen, weil es viele Jahre dauern würde, bis sie heiratsfähig sind. Und was an all diesen Aussagen von Naomi auffällt, ist, dass sich alles darum dreht, ob sie selbst und ihre Töchter einen Versorger haben oder nicht. Damit steht und fällt ihr ganzes Gottesbild. Mit anderen Worten, Naomi hat sich Scheuklappen aufgesetzt. Deshalb sagt sie auch zu ihren Töchtern: Mir ergeht es viel bitterer als euch, denn die Hand des Herrn ist gegen mich ausgegangen. Aber wenn man mal über diese Aussage nachdenkt, was ist denn der Unterschied zwischen Naomi und Ruth? Der einzige Unterschied ist, dass Naomi schon so alt ist, dass sie keinen Versorger mehr haben könnte. Aber Ruth und Orpa, die haben ihre Ehemänner verloren, sie haben ihren Schwager verloren und sie haben ihren Vater verloren, ihren Schwiegervater verloren. Sie haben genauso viel verloren wie Naomi. Aber für Naomi ist dieser eine Faktor eines Versorgers, jemand, der sie versorgt in hohem Alter, so groß, dass sie der Meinung ist: Ihr sollt besser nicht mit mir in Kontakt sein, weil die Güte Gottes ist von mir gewichen. Und deshalb versucht sie, Ruth und Orpa mit ihren Worten so zu verzaubern, dass sie sie allein lassen, umkehren und zurück nach Moab gehen. Und wir bekommen hier einen Eindruck davon, wie Naomi sich selbst durch ihre eingeschränkte, durch die Scheuklappen, die sie sich aufgesetzt hat, durch ihre eingeschränkte Sicht von Gott selbst sabotiert. Naomi ist bereit, wegen diesem einen Faktor die Beziehung zu ihren Schwiegertöchtern aufzugeben. Ja, Naomi zieht es nicht mal in Erwägung, dass es für Ruth und Orpa überhaupt eine Zukunft in Israel gibt. Das verliert sie mit keiner einzigen Silbe in diesem Dialog. Und nicht nur das, sondern das zieht sich sogar bis nach Juda oder bis nach Bethlehem. Schaut mal ab Vers 19, das ist jetzt quasi wieder das Gespiegelte, also Vers 19. Und so gingen beide, also Ruth und Naomi, bis sie nach Bethlehem kamen, und es geschah, als sie nach Bethlehem kamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung. Und sie sprachen: Ist das nicht Naomi? Und sie sprach zu ihnen: Nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Naomi, da der Herr gegen mich gezeugt und der Allmächtige mir Übles getan hat? Naomi kommt zurück nach Juda, nach Bethlehem, und anstelle von Freude, ihre Verwandten und Bekannten wiederzusehen, lässt sie auch hier ihren ganzen Unmut raushängen. Sie will nicht mehr Naomi, sondern Mara genannt werden. Das bedeutet bitter auf Hebräisch. Und sie erklärt den Juden, voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Naomi freut sich nicht darüber, dass Gott sich seinem Volk wieder zugewandt hat. Naomi freut sich nicht darüber, dass Ruth mit ihr zurückgekehrt ist. Naomi freut sich nicht darüber, dass die Menschen sie wiedererkennen. Stattdessen sabotiert sie auch hier sich selbst, indem sie deutlich macht, Gottes Güte ist von mir gewichen. Ich habe keinen Versorger. Voll bin ich gegangen, leer bin ich zurückgekehrt. Und Ruth steht neben ihr. Leer bin ich zurückgekehrt. Der Allmächtige hat mir Übles getan. Naomis Verhalten stößt alle Menschen von sich weg. Sie stößt ihre Schwiegertöchter weg, sie stößt die Menschen in Bethlehem weg und schlussendlich stößt sie sich selbst weg. Naomi ist so das Paradebeispiel für selbstzerstörerischen Umgang mit Leid in der Bibel. Und sicher ist das, was Naomi erlebt hat, schrecklich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, meine Frau und meine Kinder zu verlieren. Aber wenn wir den Text einmal genau anschauen, dann sehen wir, dass es Naomi selbst nicht mal um das Leid geht, was sie erlebt hat, also dass sie ihren Mann und ihre Söhne verloren hat, sondern Naomi geht es mehr darum, dass sie keine Hoffnung hat auf einen neuen Löser. Das prägt ihr Gottesbild. Nicht das Leid, was sie erlebt hat, sondern dass sie keine Hoffnung auf einen neuen Versorger hat. Und ich dachte erstmal, das ist makaber, das Selbstmitleid zu nennen. Aber wenn wir Naomis Aussagen hier genauer anschauen, dann sieht man genau diesen Punkt, dass sie mit dem Leid, was sie erlebt hat, eigentlich schon abgeschlossen hat, aber sie einfach keine Perspektive mehr hat, weil ihr Gottesbild eingeschränkt ist. Ja, wir sehen hier eine Frau, die Gott in eine Schublade gesteckt hat und genau deshalb so redet, wie sie redet und handelt, wie sie handelt. Naomis Gottesbild besteht daraus, dass er für die Versorgung zuständig ist und wenn das nicht gegeben ist, dann ist Gott allen anderen Menschen gütig, aber mir nicht. Das ist Naomis Verständnis von Gott. Und genau das ist so eine interessante Beobachtung an Naomis Verhalten. Naomi sagt sich an keiner Stelle in diesem Kapitel von Gott los. Sie redet extrem viel von Gott. Ja, im Gegenteil, sie redet konsequent von dem Herrn, von dem Allmächtigen, von dem Gott Israels. Sie bestreitet seine Existenz nicht, sie bestreitet seine Allmacht nicht und sie leugnet seine Souveränität nicht. Aber eine Sache hat sich bei Naomi verschoben, nämlich ihr Blick auf Gott ist verzerrt. Sie glaubt noch an Gott, aber sie sieht ihn nur noch durch die Brille ihres Schmerzens. Sie bekennt seine Macht, aber sie deutet alles, was geschieht, nur noch gegen sich selbst. Und genau hier zeigt sich das Wesen von Selbstmitleid, nämlich nicht der Verlust des Glaubens an Gott, sondern die Verengung des Blicks auf Gott. Gott ist in ihrer Sprache noch da, aber er ist in ihrer Wahrnehmung nicht mehr gut. Gott ist noch souverän, aber er ist nicht mehr vertrauenswürdig. Und so wird aus dem Bekenntnis zur Souveränität Gottes eine bittere Anklage gegen seine Güte. Das ist Selbstmitleid in seiner biblischen Form. Ein Glaube, der noch weiß, dass Gott handelt, aber nur noch so, dass er gegen mich handelt. Und damit wird sichtbar, Selbstmitleid verändert nicht zuerst die Umstände, sondern die Deutung der Umstände. Nicht Gott hat sich von Naomi entfernt, sondern Naomis Blick hat sich so auf einen Versorger verengt, dass sie Gott nur noch im Licht ihres Verlustes sieht. Und in dieser Gefahr stehen wir alle. Egal wie lange du schon gläubig bist, egal wie gefestigt dein Gottesbild auch sein mag, wir haben oft Vorstellungen davon, wie das Leben zu funktionieren hat. Und wir setzen uns diese Scheuklappen auf und wenn es dann nicht so läuft, wie wir es gerne hätten, wie wir es gerne erwarten oder wie wir es einfordern von Gott, dann ziehen wir uns zurück und bemitleiden uns selbst. Als ich 18 war, steckte ich in so einer Situation. Meine Eltern können davon Lieder singen, wie ich mich damals verhalten habe. Ich war der festen Überzeugung, dass Gott allen Menschen gnädig sein kann. Ich war in der Ausbildung und wenn ich mit meinen Kollegen gesprochen habe, dann war ich am Evangelisieren und war fest davon überzeugt, wenn sie glauben, dann wird Gott ihnen gnädig sein. Ich war so sicher wie Naomi, dass Gott ihnen Güte erweisen wird. Aber auf dem Weg nach Hause über die Landstraße dachte ich, warum fahre ich nicht in den nächsten Baum, weil Gott kann mir nicht mehr gnädig sein. Das war mein Selbstmitleid. Ich war versunken in Selbstmitleid. Und genauso kann es zum Beispiel sein, dass du mit über 30 noch Single bist und dieselbe Form von Selbstmitleid mit dir trägst wie Naomi. Du glaubst, dass Gott alle Menschen um dich herum mit einem Partner segnet, aber dich hat Gott abgeschrieben. Für dich gibt es keine Hoffnung mehr. Oder es kann sein, dass du nie geschafft hast, deinen Traumjob zu haben oder vielleicht verlierst du sogar deinen Job. Dann kann es sehr schnell passieren, dass du Gott vorwirfst, dass er allen anderen Menschen gütig gegenüber ist und er sie segnet mit guten, bezahlten Jobs, aber dir ist Gott wohl nicht mehr gütig. Oder du kämpfst schon lange mit einer Krankheit, mit chronischen Schmerzen oder anderen Lasten und während andere gesund und munter durchs Leben laufen, entsteht innerlich dieser Gedanke, Gott segnet andere Menschen, aber mich lässt er in meinem Leid alleine. All diese Beispiele sind Nährboden für Bitterkeit, für Selbstmitleid gegenüber Gott, mit denen wir zu kämpfen haben können. Und die Wurzel des Problems ist, dass wir uns bewusst oder unbewusst Scheuklappen aufgesetzt haben und versuchen, Gott in unsere Vorstellung einzupressen. Nun, was ist denn die Lösung gegen dieses Problem? Und das führt uns zu Punkt 2. Nämlich zu dem Ausweg, Gott vertrauen. Schaut mal ab Vers 14. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten wieder. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber hing ihr an. Und sie sprach, siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihren Göttern zurückgekehrt. Kehre um deiner Schwägerin nach. Naomi hat es geschafft, Orpa mit ihren Argumenten zur Umkehr zu bewegen. Sie verabschieden sich mit einem Kuss und Orpa gibt sich damit zufrieden, mit dem Gedanken, nochmal zu heiraten und das Leben zu leben, was wohl die Güte Gottes in Naomis Augen widerspiegelt. Und Naomi versucht Ruth genauso wie Orpa weg von ihr selbst zu drängen, weil wir eben gesehen haben, dass sie glaubt, wenn jemand mit ihr in Kontakt ist, dann kann keine Güte Gottes in ihrem Leben funktionieren. Also stößt sie alle Menschen von sich selbst weg. Aber dann lesen wir Ruths Reaktion auf die Reden ihrer Schwiegermutter ab Vers 16. Aber Ruth sprach, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, um hinter dir weg umzukehren, denn wohin du gehst, will ich gehen, und wo du weilst, will ich weilen. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich sterben und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr hinzutun und so hinzufügen. Nur der Tod soll scheiden zwischen mir und dir. Und als sie, also Naomi, sah, dass sie fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. Ruth hat genauso wie Naomi ihren Ehemann, ihren Schwager und ihren Schwiegervater verloren. Ruth hat genauso wie Naomi keine Hoffnung auf einen Versorger in Israel. Ruth hat darüber hinaus noch nicht einmal die Hoffnung, in Israel Anklang zu finden, weil sie eine Moabiterin ist, die nicht einmal in Gemeinschaft mit dem Volk Israel leben durfte. Und umso verwunderlicher ist es, dass Ruth hier eine komplett entgegengesetzte Haltung gegenüber Naomi zeigt. Ruth hätte dem Rat Naomis folgen können, sie hätte wie Orpa zurückkehren und nochmal heiraten können, aber Ruth zeigt durch ihr Handeln, dass ihre Hoffnung eben nicht auf einen Versorger beschränkt ist. Für Ruth hängt die Güte Gottes eben nicht allein davon ab, ob sie verheiratet ist oder nicht. Ruth macht deutlich, dass sie Gott unabhängig von ihren Umständen vertraut. Und Ruth verwendet für die Bekräftigung ihrer Entschlossenheit sogar einen Schwur, der in Israel gängig war. Sie sagt, so soll mir der Herr tun und so hinzufügen, nur der Tod soll scheiden zwischen mir und dir. Und diese Formel, das ist eine Schwurformel, eine Selbstverfluchungsformel, sie sagt, das wurde so verwendet, um die tiefste Entschlossenheit zu zeigen. Also der Sinn dahinter ist, wenn ich mein Wort breche, dann soll Gott mir entsprechend oder schlimmer tun. Das klingt hart, aber genau das zeigt die Ernsthaftigkeit. Man setzt die eigene Zukunft bewusst unter Gottes Urteil. Und diese Formulierung "und so hinzufügen", das verstärkt das Ganze noch. Sie bedeutet sinngemäß, und Gott soll noch mehr hinzufügen, wenn ich nicht das halte, was ich gesagt habe. Und Ruths Worte sind dementsprechend kein emotionaler Moment oder romantischer Moment der Stimmung, sondern ein bewusster und verbindlicher Schwur vor dem Gott Israels. Sie bindet ihre Zukunft unwiderruflich an Naomi und damit auch an Naomis Volk und an Naomis Gott. Und wenn wir nochmal anschauen, wie Naomi versucht, Ruth und Orpa zu überreden und das gegenüberstellen mit dem, was Ruth hier eigentlich sagt, dann fällt auf, dass alles Reden, das habe ich jetzt schon einige Male wiederholt, dass alles Reden von Naomi sich nur durch die Versorgung von einem Ehemann gedreht hat, richtig? Das ist klar geworden. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was Ruth sagt, dann fällt auf, dass Ruths Worte sich um die ganzheitliche Bundesbeziehung Gottes drehen. Ja, sowohl die Beziehung mit ihrer Schwiegermutter als auch die Beziehung mit dem Gott Israels. Ich lese das nochmal vor. Dringe nicht in mich, dich zu verlassen, um hinter dir weg umzukehren, denn wohin du gehst, will ich gehen, also Bethlehem, und wo du weilst, will ich weilen, also Israel, Bethlehem. Dein Volk, also Israel, ist mein Volk. Und dein Gott, also der Gott Israels, Jahwe, ist mein Gott. Wo du stirbst, also Israel, will ich sterben, also Israel, und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr, also Jahwe, sie benutzt den Bundesnamen Gottes, tun und so hinzufügen, und sie gebraucht diesen Schwur Israels. Das heißt, Ruths Reden dreht sich nicht um einen Versorger, sondern um die ganzheitliche Bundesbeziehung Gottes mit dem Volk Israel, und sie weiß, Gott ist absolut vertrauenswürdig und deshalb gehe ich mit dir. Das, was Ruth also davor beschützt hat, obwohl sie dasselbe erlebt hat wie Naomi, das, was Ruth davor beschützt hat, in Selbstmitleid zu versinken, war, dass sie Gott nicht nur auf die Versorgung beschränkt hat. Sie hat sich keine Scheuklappen aufgesetzt. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt für uns als Kinder Gottes. Deine Beziehung mit Gott hängt nicht davon ab, wie gut es dir geht, ob du den perfekten Job hast oder nicht, ob du vergeben bist oder Single, ob du Kinder hast oder nicht. Deine Beziehung mit Gott hängt nicht von den Umständen ab, sondern deine Beziehung mit Gott hängt davon ab, dass Gott dich, obwohl du, so wie Ruth, keine Gemeinschaft mit dem Volk Israel haben durftest, keine Gemeinschaft mit dem Gott Israels haben durftest, obwohl du ein Feind Israel warst, obwohl du ein Feind Gottes warst, genauso wie Ruth, und getrennt von ihm warst, genauso wie Ruth, nun mit ihm leben darfst. Das ist es, worauf es ankommt. Und das ist der Punkt, den Ruth verstanden hat. Und deshalb vertraut sie Gott gegen jede menschliche Logik. Ruth wusste, dass sie allein aus Gnade vor Gott steht und deshalb lässt sie ihren Wohlstand und ihre Sicherheit und ihre Hoffnung auf einen Ehemann in Moab zurück und zieht nach Bethlehem. Das Fundament für Ruth sind also nicht die Umstände. Ja, sie wusste nicht mal, was sie in Israel erwarten wird. Sie wusste nicht, dass Gott bereits alles im Hintergrund dazu gewirkt hat, damit sie versorgt werden. Das wusste sie alles nicht. Wir wissen das, weil wir das ganze Buch haben und das ganze Buch kennen. Aber Ruth wusste es in der Situation gar nicht. Aber Ruth kannte ihren Gott. Ruth wusste, dass Gott vertrauenswürdig ist. Ruth wusste, dass Gott ein Versorger ist. Und sie wusste, wie Gott sich selbst in seinem Wort geoffenbart hat. Und dieser Gott ist es auch, der diesen ganzen Abschnitt wie ein Band zusammenhält. Und das führt uns zu Punkt 3, nämlich dem Fundament, die Souveränität Gottes. Dieser ganze Abschnitt beginnt damit, dass Gott sich seinem Volk wieder zuwendet. In Vers 6 lesen wir, Und sie machten sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus den Gebieten von Moab zurück, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sich seinem Volk zugewandt habe, um ihnen Brot zu geben. Und er endet damit, der ganze Abschnitt, dass sie zufällig genau beim Beginn der Gerstenernte in Bethlehem, dem Haus des Brotes, ankommen. Vers 22. Und so kehrte Naomi zurück und Ruth, das ist so die Abschlussnotiz von dem Autor, ihre Schwiegertochter mit ihr, die aus den Gebieten von Moab zurückkehrte. Und sie kamen nach Bethlehem beim Beginn der Gerstenernte. Das ist so eine Abschlussnotiz von dem Kapitel. Und wenn man das Kapitel 2 dann weiterliest, dann sieht man, dass sie durch Zufall auf das Feld von Boas geht und dass sie durch Zufall genau den gefühlt einzigen gottesfürchtigen Menschen in Israel trifft, der sich an das Gesetz hält und sie versorgt und noch mehr gibt, als sie eigentlich verdient hätte und so weiter. Also deswegen, es beginnt mit der Versorgung Gottes, dass Gott sich seinem Volk wieder zuwendet, und es endet damit, dass sie zufällig, habe ich das schon mal gesagt, was ich unter zufällig verstehe? Ich mache daraus immer einen Wortwitz. Also ich sage immer, Zufälle ist alles, was uns von Gott zufällt. Und Ruth und Naomi, die kommen zufällig, von Gott zugefallen, genau zum Beginn der Gerstenernte in Bethlehem an. Und ich habe schon bei der Einleitungspredigt erklärt, dass das Land Israel, also das geografische Land, völlig abhängig von Gott war, dass Gott dem Land Frucht schickt. Und Gott hat das mehrmals in den Mosebüchern deutlich gemacht, dass er derjenige ist, der Regen gibt oder Regen zurückhält, der Segen schenkt oder das Land austrocknen lässt. Und das ist wichtig für uns zu verstehen. Israel lebt nicht in einem autonomen System, sondern in einer dauernden Abhängigkeit von der Treue Gottes. Deswegen war es übrigens auch so schlimm, Seitennotiz, dass sie zu den anderen Göttern gebetet haben. Weil die anderen Götter, die in Israel anwesend waren, das waren meistens irgendwelche Wettergötter, die das Land versorgt haben mit Wasser. Aber Gott macht deutlich in 3. Mose 26, 3 bis 5, wenn ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Gebote haltet und sie tut, so werde ich euch Regen geben zu seiner Zeit. Und das Land wird seinen Ertrag geben und die Bäume des Feldes werden ihre Frucht geben. Und die Dreschzeit wird bei euch reichen bis zur Weinlese und die Weinlese wird reichen bis zur Saatzeit. Und ihr werdet euer Brot essen bis zur Sättigung und werdet sicher in eurem Land wohnen. Das heißt, wenn Gott sich hier in Vers 6 seinem Volk wieder zuwendet, dann macht Gott deutlich, dass er seinen eigenen Worten, die er im Gesetz Mose gesprochen hat, absolut treu ist und das Volk eben nicht im Stich lässt und dass er seine Güte eben nicht vom Volk wegnimmt. Wir sehen im weiteren Verlauf dann, wie Ruth eben zu Boas geht und Ehren sammelt, genauso wie es Gott in seinem Gesetz vor den Israeliten einfordert. Und selbst dafür, also dafür, dass Ruth dann Ehren sammelt auf dem Feld von Boas, hat Gott alles vorbereitet, indem er das Gesetz gegeben hat. Weil Gott in dem Gesetz eben das ein Gesetz gegeben hat, dass die Versorgung der Witwen und Armen sichergestellt werden soll, indem die Bauern nicht das ganze Feld abernten, sondern die Ränder noch liegen lassen, damit die Armen und die Witwen und die Fremden das aufsammeln können. Und damit hat Gott quasi schon, wenn wir davon ausgehen, es wurde 900 vor Christus geschrieben, schon vor 500 Jahren zu diesem Zeitpunkt sichergestellt, dass Ruth irgendwann mal versorgt wird. Also Gott hat alles vorbereitet. Und wenn man sich all diese Wahrheiten, die Treue Gottes, die Macht Gottes über Wind und Wetter, die Fürsorge Gottes für die Armen und Witwen vor Augen führt, dann ist genau das Heilmittel gegen Scheuklappen, die unser Bild von Gott verzehren. Gott selbst in seinem Wesen, wie er sich offenbart, ist das beste Heilmittel gegen Selbstmitleid. Aber dafür musst du, wie Ruth, verstehen, dass nicht die Umstände dein Gottesbild prägen, sondern er selbst, wie er sich in seinem Wort offenbart. Damals, als ich 18 Jahre alt war und in diesem Selbstmitleid steckte, Psychologen würden wahrscheinlich sagen, das war irgendwie eine Depression oder sonst irgendetwas, aber es war Selbstmitleid, verursacht durch ein Leben in Sünde. Das kann ich heute ganz klar sagen. Da stand ich vor einer Wahl. Und diese Frage war, entweder es stimmt, was Gott in seinem Wort sagt, und ich stehe in der Verantwortung, ihm zu vertrauen, ganz egal, was meine Umstände sagen, oder es gibt keinen anderen Sinn. Das war für mich damals wirklich eine ernste Entscheidung. Und erst als ich diesen Schritt gegangen bin und gesagt habe, ich habe keine andere Wahl, das, was Gott in seinem Wort sagt, das ist wahr. Und ich habe die Verantwortung, ihm blind zu vertrauen und im Gehorsam zu wandeln. Erst als ich diesen Schritt gegangen bin, wurden meine Scheuklappen weggenommen. Und ich durfte verstehen, dass Gott absolut vertrauenswürdig ist und seine Gnade auch für einen Sünder wie mich ausreichend ist. Und es kann sein, dass du hier, heute hier bist und wie Naomi Gott in eine Schublade gesteckt hast. Vielleicht bist du zynisch und behauptest, Gott will dich durch dein Single-Sein ärgern. Oder vielleicht bist du bitter gegen Gott, weil er alle Familien um dich herum mit gläubigen Kindern segnet außer dich. Oder vielleicht fühlst du dich seit Jahren mehr als eine Marionette von Gott, aber du glaubst nicht wirklich, dass er es gut mit dir meint. Dann soll dieser Text dir heute Mut machen, diese Scheuklappen abzulegen. Selbst wenn alle Umstände gegen die Güte Gottes in deinem Leben sprechen, Gott ist trotzdem gut und er ist dennoch gut. Er segnet es, wenn du ihm gegen jede Logik in allen Umständen vertraust. Er belohnt es, wenn du ihm vertraust, nicht weil die Umstände passen, sondern weil du ihn als Gott anerkennst und darauf vertraust, egal was passiert, alle Dinge wirken mit zu deinem Besten. Und dein Bestes ist, dass du Christus ähnlicher wirst. Und Christus ähnlich zu sein bedeutet, das Kreuz auf sich zu nehmen, zu leiden, für Gottes Ehre. Petrus sein Bestes war, über Kopf gekreuzigt zu werden. Die Umstände müssen nicht schön sein. Aber ist Gott trotzdem gut? Ist Gott trotzdem ausreichend? Ruth hatte keine Ahnung, wie ihre Umstände in Bethlehem sein werden. Sie hatte nicht mal Hoffnung auf Anerkennung im Volk. Und trotzdem ist sie gegangen. Warum? Weil Gott ausreichend für sie war. Und die große Frage für dich ist, ist Gott ausreichend für dich? Wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann soll Selbstmitleid keinen Platz in deinem Leben haben. Und du bist in der Lage, über deine Umstände hinweg in wahrer Freude zu leben und zufrieden in Gott zu sein. Aber dafür musst du dein Gottesbild am Wort Gottes messen und nicht an deinen Umständen. Und wenn du das nur mit Nein beantwortest, dann musst du dich erinnern, du warst ein Feind Gottes, wie Ruth die Moabiterin eine Feindin Gottes war. Sie durfte keine Gemeinschaft mit Israel haben. Du hattest keinen Platz im Volk Gottes, so wie Ruth die Moabiterin keinen Platz im Volk Gottes hatte. Du hattest keine Hoffnung auf einen Löser, so wie Ruth die Moabiterin keine Hoffnung auf einen Löser hatte. Aber Gott hat sich deiner Situation angenommen. Er kaufte dich mit seinem Blut. Er hat dich als seine Braut angenommen. Und das alles nicht, weil du es verdient hast. Nein, es war einzig und allein aus seiner freien Gnade. Und das ist die Grundlage dafür, dass du weg von dir selbst und weg von deinen Umständen hin auf den schaust, der dein Ein und Alles ist und sein sollte. Amen.